Ihr Lieben, wir haben ja vorhin gehört, dass es eine ganze Reihe von Höhepunkten gibt in den nächsten Wochen. Eins ist besonderer als das andere, die Einweihung für den Gottesdienst, dann Einladen von vielen Gemeinden aus der Gegend. Und es gibt jedes Jahr einen Höhepunkt in der Gemeinde, der völlig quer ist zu allem, was wir sonst sonntags hier machen. Nämlich einmal im Jahr machen wir die Hütte zu. Seit vielen, vielen Jahren, einmal im Jahr gibt es hier sonntags keinen Gottesdienst. Warum? Weil immer im Sommer, in den Sommerferien in Bad Blankenburg eine Konferenz stattfindet, die sogenannte Allianzkonferenz. Die Deutsche Evangelische Allianz ist eine Bewegung von Christen aus unterschiedlichen Kirchen und Gemeinden, die versucht, das Gemeinsame herauszufinden. Dass wir die gleiche Bibel lesen, dass wir zum gleichen Gott beten, dass wir uns für die gleichen Themen engagieren und dass vielleicht so Fragen wie wir das Abendmahl praktizieren, wie wir die Taufe praktizieren, wie wir die Gemeinde verstehen, ob wir Gemeinde wählen oder unterschiedliche Formen haben, dass das nicht ganz so wichtig ist. Und schon zu DDR-Zeiten war in Bad Blankenburg einmal im Jahr eine Konferenz, zu der tausende Leute gegangen sind. Und immer wenn diese Konferenz ist, machen wir hier zu und sagen, wir suchen das Gemeinsame. Dieses Jahr, das ist 4 Wochen zurück, war das Thema bei der Allianzkonferenz David und dann das Wort berufen. David, ein König in Israel, eine Person im Alten Testament, deren Geschichte ganz bekannt ist und ganz wichtig ist. Viele Episoden aus dem Leben Davids kennt man. Die berühmteste vielleicht ist die, dass der kleine David gegen den großen Goliath gekämpft hat. Also wer vielleicht sonst auch wenig weiß von der Bibel, aber die Geschichte hat man vielleicht dann doch schon mal gehört. David gegen Goliath. Die Geschichte ist ganz schön heftig und in der Kinderbibel liest sich die immer ganz niedlich, aber die ist richtig brutal eigentlich. Wie brutal sie ist, hört man erst, wenn man den Text mal zur Kenntnis nimmt. Das ist ein längerer Text. Und ich habe meine Tochter Talita gebeten, ihn mal vorzulesen. Bevor sie den vorliest, möchte ich sagen, das Thema zu David heute wird sein, die 5 Steine Davids oder wie man einen Riesen besiegt. Die 5 Steine Davids oder wie man einen Riesen besiegt. Und jetzt danke ich dir, Talita, dass du es vorliest.
1. Samuel 17, Vers 1 bis 11. Goliath fordert die Israeliten heraus. Inzwischen rüsteten die Philister zur Schlacht und versammelten ihr Heer bei Socho im Gebiet von Juda. Sie schlugen ihr Lager zwischen Socho und Aseka bei Ephes Damimim auf. Daraufhin sammelte Saul seine Truppen im Tal der Eichen und sie stellten sich zur Schlacht auf. So standen sich die Philister und die Israeliten auf 2 Hügeln gegenüber und zwischen ihnen lag das Tal. Da trat aus den Reihen der Philister ein einzelner Krieger hervor. Es war Goliath, der aus Gat stammte. Er war etwa 6 Ellen und 1 Spanne groß. Er trug einen bronzenen Helm und einen Schuppenpanzer, der an die 5000 Schekel Bronze wog. Außerdem trug er eine bronzene Beinschiene und auf dem Rücken einen bronzenen Wurfspieß. Der Schaft seines Speers war so dick wie ein Weberbaum und besaß eine eiserne Spitze, die fast 600 Schekel Eisen wog. Ein Schildträger ging ihm vor. Goliath stellte sich hin und rief zu den Israeliten herüber: Braucht ihr ein ganzes Heer, um diesen Streit zu entscheiden? Stehe ich nicht für die Philister und ihr für Saul? Wählt einen Mann aus, der zu mir herüberkommt. Wenn es eurem Mann gelingt, mich zu töten, werden wir eure Sklaven sein. Wenn ich ihm aber überlegen bin und ihn töte, seid ihr unsere Sklaven und müsst uns dienen. Ich fordere das Heer Israels heute heraus. Stellt einen Mann, der mit mir kämpft. Als Saul und die Israeliten die Worte des Philisters hören, erschraken sie und hatten große Angst. 1. Samuel 17, 32 bis 50. David tötet Goliath. Mach dir keine Sorgen mehr, sagt David zu Saul. Ich werde mit diesem Philister kämpfen. Aber Saul entgegnet, es ist völlig ausgeschlossen, dass du gegen diesen Philister kämpfst. Du bist doch noch ein Junge und er ist schon von Jugend an ein Krieger. Aber David gab nicht nach. Ich hüte die Schafe meines Vaters, sagt er. Wenn ein Löwe oder ein Bär kommt, um ein Lamm aus der Herde zu rauben, dann verfolge ich ihn, schlage auf ihn ein und reiße ihm das Lamm aus dem Maul. Wenn das Raubtier mich dann angreift, packe ich es an der Mähne und schlage es tot. Das habe ich schon mit Löwen und Bären gemacht. Und so wird es auch diesem unbeschnittenen Philister ergehen. Denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und der Bären gerettet hat, wird mich auch vor diesem Philister retten. Schließlich war Saul einverstanden. Gut, so geh, sagt er, der Herr ist mit dir. Er gab David seine eigene Rüstung. Er setzte ihm einen bronzenen Helm auf und zog ihm einen Brustpanzer an. David schnallte sich Sauls Schwert um und versuchte damit zu gehen, denn er hatte so etwas noch nie zuvor getragen. Ich kann darin nicht gehen, protestierte er. Ich bin nicht daran gewöhnt. Und er legte die Rüstung wieder ab. Dann holte er 5 glatte Kiesel aus einem Bach und legte sie in seine Hirtentasche. Und so näherte er sich, bewaffnet nur mit einem Hirtenstab und einer Schleuder, dem Philister. Der Philister trat David entgegen. Sein Schildträger ging ihm voran. Er schnaubte verächtlich über diesen sonnengebräunten, gut aussehenden Jungen. »Ich bin nicht ein Hund«, rief er David zu, »dass du mir mit einem Stock begegnest«, und er verfluchte David im Namen seiner Götter. »Komm herüber, ich werde dein Fleisch den Vögeln und den wilden Tieren vorwerfen«, rief er David zu. David rief zurück, »Du trittst mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß entgegen, ich aber komme im Namen des Herrn, des Allmächtigen, des Gottes des israelitischen Heeres, das du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich besiegen und ich werde dich töten und dir den Kopf abhauen. Und dann werde ich die Leichen deiner Männer den Vögeln und wilden Tieren vorwerfen und die ganze Welt wird wissen, dass es einen Gott in Israel gibt. Und jeder wird wissen, dass der Herr keine Waffen braucht, um sein Volk zu retten. Es ist sein Kampf. Der Herr wird euch in unsere Hände geben.« Als der Philister sich auf ihn zubewegte, um ihn anzugreifen, lief David ihm rasch entgegen. Er griff in seine Hirtentasche, holte einen Kiesel heraus und schleuderte ihn und traf den Philister an der Stirn. Der Stein bohrte sich in seine Stirn und er fiel mit dem Gesicht voran auf den Boden. So triumphierte David nur mit Stein und Schleuder über den Philister, besiegte und tötete ihn. Und weil er kein Schwert hatte, lief er herüber, zog das Schwert des Philisters aus der Scheide, tötete ihn und schlug ihm den Kopf ab.
Brutale Geschichte. Und manchmal fragt man sich, meine Güte, was passiert da so alles im Alten Testament, im Namen Gottes? Aber eigentlich müssen wir gar nicht ins Alte Testament gucken, sondern solche Dinge passieren ja auch heute. Ich habe letzte Woche hier über die Bedeutung vom Wort vom Kreuz gesprochen und habe erzählt, dass ich vor 6 Wochen etwa im Nordirak war, wo Christen und Jesiden verfolgt worden sind. Und was da passiert ist, ist noch erheblich grausamer als die Geschichte, die wir hier hören, heute in unserer Welt. Und es begegnet mir häufig, ich bin ja jetzt seit knapp 2 Jahren als Politikbeauftragter für die Deutsche Evangelische Allianz unterwegs und komme mit vielen Gemeinden. Und es begegnet mir sehr häufig, dass Leute mich dann auf die Politik ansprechen und dann haben sie Themen, wo man das Gefühl hat, das sind wirklich übermächtige Goliaths. Wirklich übermächtige Goliaths. Ein Thema, auf das mich Leute ständig ansprechen, ist, sagt mal, merkt ihr Christen eigentlich nicht, dass gerade Muslime dabei sind, dieses Land zu besetzen? Merkt ihr nicht, wie gefährlich das ist? Und denen kommen die Muslime vor wie Goliaths, die haben das Gefühl, die stehen wie damals die Türken vor Wien, das wird ganz fürchterlich und ganz grausam. Wenn ich dann versuche zu beschwichtigen und so, dann, ja, du hast wahrscheinlich zu viel Lückenpresse gelesen und deswegen verstehst du noch gar nicht, was wirklich los ist. Das Gefühl, da steht ein Goliath und wir haben keine Chance, den irgendwie zu begegnen. Und der Goliath, von dem dieser Text liest, war 3 Meter groß, 3 Meter. Hatte eine Rüstung von 60 Kilogramm und der David wäre ein kleiner, ganz normaler Junge. Das 8. Kind in der Reihe von Söhnen, das 8. Kind. Und vielen Leuten kommt es genauso vor. Ich, der ohnmächtige David, stehe gegenüber diesem großen Goliath. Andere Themen, auf die ich angesprochen werde. Leute sagen zum Beispiel zum Thema Klima. Merkt ihr nicht, dass alles kaputt geht? Glyphosat, Bienen, wir haben hier Imker in der Gemeinde. Merkt ihr nicht, dass alles kaputt geht? Wir haben doch keine Chance gegenüber dem. höre ich sehr, sehr, sehr oft. Die tragische ist, ich höre das sehr verzweifelt. Wir haben doch eh keine Möglichkeiten, wir können doch nichts ändern. Es ist wie ein Goliath, der dasteht und Leute sagen, was soll ich denn tun? Auch persönlich kennt man das. Leute, die voll im Leben stehen und plötzlich krank werden, rausgeworfen sind, das Gefühl haben, diese Krankheit steht vor mir, als wenn überhaupt nichts mehr geht. Oder eine Beziehung, die in die Brüche geht, Scheidung. Das Gefühl hat, da steht plötzlich ein Goliath vor mir und alles, was ich bisher dachte, hat keinen Bestand mehr, es geht kaputt. Auch geistlich gibt es das, dass man manchmal das Gefühl hat, ich bin Christ und als Christ stehe ich in einer Welt, wo ich das Gefühl habe, es sind so viele Goliaths. Wenn ich als Pastor in der Zeitung lese, dass 1000 katholische Priester in Pennsylvania Kinder missbraucht haben, dann kommt mir das vor wie, sag mal, wie sollst du denn da noch jemals gegen anpredigen, gegen diese Scheiße? Das ist doch ein Goliath, da kannst du doch nichts machen. Wenn das Kirche ist, vielleicht könnt ihr das ergänzen, innerlich, ganz persönlich. So Goliath, wo man das Gefühl hat, da geht's nicht, da kommst du nicht gegen an. Was macht David? Was macht David? David soll vom Saul, vom König, die Rüstung kriegen, das Schwert kriegen und dann nimmt er das in die Hand und merkt, ich kann es gar nicht tragen. Das passt bei mir nicht. Die Frömmigkeit von anderen, die Wehrhaftigkeit von anderen, die passt bei mir nicht. Es gibt Leute, die sagen mir, wenn ich eine Glaubenskrise habe, dann sei einfach dankbar. Kann aber nicht jeder. Es gibt Leute, die sagen, sing einfach ein Lied. Das kann aber nicht jeder. Es gibt Leute, die sagen, dann lies mehr in der Bibel. Nur die wird dann plötzlich langweilig. Und wenn man sie liest, dann hat man das Gefühl, man liest immer nur diese Monsterstellen. Und so weiter. Also jeder kennt das wahrscheinlich, dass man an so Punkte kommt, dass man einerseits das Gefühl hat, da steht ein Goliath und das, was mir Leute sagen, was ich jetzt machen soll, das funktioniert nicht, das hilft nicht. Bei mir greift das irgendwie nicht. Die anderen sind irgendwie fromm und toll, aber bei mir funktioniert das nicht. Ihr braucht jetzt nicht nicken, wenn ihr das kennt, aber falls es jemand kennt, dann bin ich froh, wenn ich nicht der Einzige bin. Was macht David also? David legt die Rüstung von Saul zur Seite und überlegt, was ist meins, was kann ich? Und was er kann, ist, er kann mit der Schleuder umgehen. Und deswegen geht er zum Bach und aus dem Bach sammelt er sich 5 Kieselsteine und holt die in seinen Beutel. 5 runde, glatte Steine. Und ich habe jetzt mal 5 Steine mitgebracht und ich glaube, diese 5 Steine, die ich hier ausgesucht habe, die sind natürlich zufällig, die habe ich jetzt ausgesucht. Ich glaube, die können helfen. Schöne Steine, kann ich euch schon sagen. Schön glatt. Das steht nämlich im Bibeltext, glatte Steine. Ich glaube, diese 5 Steine können helfen, Riesen, die vor uns stehen, zu bewältigen. Der erste heißt Glaube. Glaube. Glaube kann man auch übersetzen in der Bibel mit Vertrauen. Wenn wir es ganz stark übersetzen, dann sogar mit Urvertrauen. Das Erste, was mir helfen kann, dass ich mit Dingen und Schwierigkeiten im Leben umgehen kann, ist, wenn in meinem Leben ein Urvertrauen da ist. Und das hat viel damit zu tun, ob ein Kind gewollt ist oder nicht. Ob über dem Kind schon ein Ja steht oder nicht. Und das Spannende finde ich, dass selbst Kinder, die von ihren Eltern nicht gewollt sind, wissen können, jedes einzelne Kind ist von Gott gewollt. Es gibt einen Psalm in der Bibel, Psalm 139, da steht, du hast mich geschaffen in meiner Mutter Leib. Du hast mich wunderbar gemacht. Dass ich da bin, das ist gewollt. Mein Vater war Alkoholiker, der hatte gar keinen Bock auf mich. Aber das ist nicht wichtig. Das tut weh und ich hätte mir das anders gewünscht. Aber da gab es einen himmlischen Vater, der hatte Bock und der hat gesagt, du, dass es dich gibt, das ist gut. Du sollst werden, du sollst sein. Und wenn jetzt irgendeiner kommt und sagt, du bist nichts wert und du kannst nichts und du bist zu klein und du bist zu komisch und du bist zu zappelig und du bist zu ich weiß nicht was, dann weiß ich, aber einer ist da, dem glaube ich, dass es mich gibt, ist kein Zufall. Und wenn ich in den Spiegel gucke und denke, warum siehst du so bescheuert aus? Es ist genau das, ist kein Zufall. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr auf meine Figur achten können, aber den restlichen Gesichtszüge, die hat Gott verantwortet. Ist gut so. Und Glaube bedeutet, verstanden zu haben, dass da ein Gott ist, der mich geschaffen hat und der mit mir auf dem Weg ist. Und der erste Stein bedeutet zu wissen, jawohl, ich bin hier nicht alleine. Ich bin hier nicht alleine. Und wenn ich der Einzige bin und wenn ich das Gefühl habe, ich schaue diesem, ich bin hier nicht alleine, sondern ich bin hier hingestellt von einem Gott, der mich geschaffen hat. Und bei David kommt dann noch dazu, dann er hat mit diesem Gott ja auch schon Erfahrungen gemacht. Er hat einen Löwen besiegt. Er hat einen Bären besiegt. Er hat Erfahrungen gemacht mit diesem Gott. Und darum kann er sagen, Gott braucht keine Waffen. Vers 47 aus dem Text, den Talitha vorgeschrieben hat. Er braucht keine Waffen, es ist sein Kampf. Ich muss nicht riesig aufrüsten, es ist Gottes Kampf. Ich glaube ihm, ich vertraue ihm. Der erste Stein, mit dem man Riesen besiegen kann, ist zu wissen, zu glauben, zu vertrauen. Da gibt es einen Gott, der mich geschaffen hat. Ich bin geschaffen und ich glaube ihm, dass das so ist. Der zweite Stein, ist auch schön, ne? Schön grün. Grün ist die Hoffnung, genau. Der zweite Stein ist die Hoffnung. Hoffnung ist relativ einfach. Ich habe mal bei einer Reise nach Israel eine Definition von Hoffnung gehört, die fand ich irgendwie ziemlich genial. Unser Reiseleiter hat gesagt, Hoffnung bedeutet, dass du heute Morgen aufgestanden bist, weil wenn du keine Hoffnung gehabt hättest, wärst du liegen geblieben. Das klingt so einfach. Aber manchmal, wenn man denkt, ich bin hoffnungslos und ich weiß nicht, wie es weitergeht, und dann hat man sich doch irgendwie aufgerafft, also ist da ja doch was, also erwarte ich ja doch was von diesem Tag. Also ist ja doch irgendwie das Leid nicht so groß, dass ich es nicht geschafft hätte. Und das ist irgendwie eine coole Sache, zu sagen, ey, eigentlich nehme ich mich wahr als schwach, als kaum antriebsvoll, aber irgendwie bin ich doch in den Tag gegangen. Irgendwas ist da doch. Irgendwie ist das Leben doch so attraktiv, dass ich vorwärts gegangen bin. Hoffnung lebt davon zu sagen, da könnte etwas kommen. Ich bin neugierig auf das, was da ist. Vertrauen, Glaube geht nach hinten, zu sagen, ich weiß, ich bin gewollt, ich bin geliebt, ich habe Erfahrungen gemacht, ich bin angenommen. Hoffnung geht nach vorne. Hoffnung kennt einen Morgen. Wer Hoffnung hat, der weiß, es gibt einen Morgen. Der David hat Hoffnung, indem er auf diesen Goliath zugeht, zu wissen, es gibt nach diesem Goliath einen Morgen, es geht weiter. Hier wird nicht immer Krieg sein, hier wird nicht immer geschlachtet sein. Wir wollen in Frieden leben, das ist die Hoffnung. Die Kämpfe hören auf, das ist die Hoffnung. Und wer die Hoffnung hat, dass es besser sein kann, der hat auch den Mut, etwas anzugehen im Alltag. Hoffnung schaut nach vorne. Ich habe mal eine Depression gelesen über, eine Definition gelesen über das Wort Depression. Ich habe die hier auch schon früher mal gesagt in einer Predigt. Jemand hat Depression definiert als Depression bedeutet gefangen sein im Jetzt. Sich nicht mehr an das Gute von gestern erinnern zu können und nicht mehr auf das Gute von morgen hoffen zu können. Gefangen zu sein im Jetzt. Es ist dunkel und ich weiß nicht mehr, wie es morgen weitergeht. Und die Antwort darauf, auf diesen Goliath, auf diesen Riesen ist Hoffnung. Hoffnung. Der Bibel steht, Gott wird die Sonne aufgehen lassen über den Guten und Schlechten. Morgen wird ein neuer Tag sein. Jesus sagt, jeder Tag wird das seine sorgen. Und seid getrost, ich bin bei euch alle Tage, jeden Tag. Hoffnung, dass da was kommt, dass es weitergeht. Der dritte Stein. Diejenigen, die die Bibel kennen, wissen, dass die drei Worte, die ich jetzt nutze, sozusagen zusammengehören. Der ist, naja, nicht ganz, aber fast herzförmig. Wenn man noch so verliebt ist wie die frisch Verheirateten da, dann kann man sich das noch als Herz vorstellen, gell? Also, Liebe. Diese drei stehen gemeinsam in 1. Korinther 13, Vers 13. Glaube, Hoffnung und Liebe. Liebe ist eine Kraft, mit der ich fast alles überwinden kann. Also was Verliebte und Frischverliebte anstellen, da stehen da mir manchmal die Haare zu Berge. Guckst du irgendwann zurück, so, wir sind dieses Jahr 23 Jahre verheiratet und denkst, meine Güte, wo hatten wir nur die Energie her damals? Aber irgendwie war die da. Gell, Schatz? Damals war die schon noch da. Was da alles passiert, was da drin ist, was das für eine Kraft hat, was Liebe entwickeln kann und so. Die Tragik ist, das Gegenstück davon kann es nicht. Wenn ich auf den Goliath, die Angst vor der Islamisierung Deutschlands, mit Hass in meinem Herzen reagiere, setzt das keine Kraft frei, sondern Hass macht hässlich. Wenn ich auf den Goliath, dass in meinem Leben wieder etwas schiefgehen könnte und die Erfahrung war und jetzt kommt eine neue Beziehung und ich lasse mich darauf ein und ich weiß genau, das wird sowieso nichts, dann wird diese Angst sie kaputt machen, bevor sie richtig angefangen hat. Liebe ist nicht nur verzückt sein, ist nicht nur dieses Gefühl von, ist was ganz toll, sondern Liebe bedeutet, ich traue mich, das jetzt zu machen und ich lasse mich nicht von Hass und nicht von Angst und nicht von Furcht und nicht von Bedenken und nicht von Zweifeln klein machen, sondern ich traue mich im Namen Gottes, das zu tun, was dran ist. Das heißt Liebe. Liebe ist eine Entscheidung dafür, jetzt das zu tun, was dran ist. Und wenn die dann noch blümerant ist und mit Schmetterlingsflügeln im Magen sich anfühlt, umso besser. Aber Liebe ist viel mehr. Liebe ist eine Entscheidung. Liebe ist ein Motiv. Warum tue ich die Dinge? Warum tue ich das? Lass mich das mal an einem Beispiel sagen. Ich finde, es ist gut, dass wir in Zeiten wie heute gegen Neonazis kämpfen. Das finde ich gut. Aber doch nicht, weil wir sie hassen, sondern weil wir Menschen lieben, die von ihnen bedroht sind. Das ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, da gibt es Menschen und die sind bedroht, Behinderte, Ausländer, Farbige und so weiter. Und deswegen setze ich mich ein. Oder ob ich die hasse, weil sie so böse sind, weil sie Schweine sind. Nein, sind sie nicht, sind Menschen. Das ist ein Riesenunterschied. Riesenunterschied. Und es setzt auch was ganz anderes frei. Der dritte Stein in Davids Köcher ist Liebe. Nicht romantisch verklärte Liebe, sondern Liebe als Entscheidung zu sagen, aus welchem Motiv und aus welcher Haltung heraus möchte ich leben. Der vierte Stein ist ein ganz persönlicher, in diesem Fall ein schöner roter, ein ganz persönlicher Stein, das ist der Stein Berufung. Berufung. Saul war der König. David hatte 7 ältere Brüder. 2 davon waren mit im Militär. Es war ein ganzes Heer und keiner von den ganzen hatte den Auftrag, gegen Goliath zu kämpfen. Keiner hätte es geschafft. Nur der eine, der David. Eine ganz wichtige Sache, dass wir unsere Kämpfe auch gewinnen können, ist, dass sie wirklich unsere Kämpfe sind. Dass unsere Berufung ist. Viel zu oft kämpfen wir die Kämpfe von anderen. Lassen uns irgendwas aufdrücken, was gar nicht dran ist. Meinen, wir seien für Dinge verantwortlich, die uns überhaupt nichts angehen. Wenn wir nicht den Mut haben, Dinge freizulassen, Dinge gehen zu lassen. Zu sagen, ich habe eine bestimmte Berufung von Gott und um die muss ich mich kümmern. Und du hast eine andere und um die musst du dich kümmern. Wir werden übergriffig, geben dem anderen nicht die Freiheit und laden uns Lasten auf, mit denen wir gar nicht klarkommen. Manchmal ist das viel zu viel, viel zu viel. Und eine Grundfrage ist immer und immer wieder, was ist meine Berufung? Was ist meine Berufung? Was ist für mich dran? Wo ist mein Platz? Was soll ich machen? Dafür muss man sich freimachen von den Erwartungen von anderen. Dafür muss man sich freimachen von dem, was man meint, dass für alle jetzt dran ist. Sondern was ist meine Berufung? Ich sage das als jemand, der stark dazu neigt, zu denken, man kann ja sich noch um das noch kümmern und dies noch machen und jenes zu machen. Ich habe im Mai, für die, die das noch nicht wissen, mein Stadtratsmandat zurückgegeben, ein Jahr vor der nächsten Stadtratswahl. Es ist mir echt schwer gefallen, wenn du hier gewählt wirst und dann bist du im Stadtrat und gibst es zurück. Aber der Punkt war, durch die neue Berufung nach Berlin war nur die Entscheidung zwischen, wenn ich das machen will und für die Familie da sein will, kann ich nicht alles machen. Ich muss mich entscheiden. Was ist meine Berufung? Und dann heißt das auch manchmal zu sagen, ich mache etwas nicht mehr. Ich lasse es. Aber da, wo Gott mich hinstellt, da möchte ich es gerne tun. Es gibt ein englisches Sprichwort, das heißt, choose your battles. Wähle deine Schlachten. Wähle deine Baustellen. Was ist dran? Und manchmal ist es entscheidend dran, Nein zu sagen an einer Stelle, damit ich an der anderen Stelle wirklich mit aller Kraft Ja sagen kann. Das hat übrigens ganz viel wiederum auch mit einer persönlichen Gotteserfahrung zu tun. Zu wissen, wohin stellt Gott mich? Wozu beruft er mich? Und im Fall von David war das so, irgendwann kommt in die Familie von David ein Prophet, der Prophet Samuel, und will einen neuen König salben, einen neuen König. Und dann guckt er die ganzen wunderhübschen Brüder durch und nach 7 hat er immer noch keinen gefunden und dann erfährt er, dass da noch einer auf dem Feld ist, der nichts Besseres kann als Schafe hüten. Und Schafe hüten war immer die Aufgabe für den Jüngsten. Die Älteren haben eine Ausbildung gekriegt, eine Schulausbildung, eine Berufsausbildung. Der Jüngste musste Schafe hüten, der hat keine Ausbildung gekriegt. Und genau dieser eine Jüngste wird von dem Propheten gesalbt und da gibt es diesen wunderbaren Satz: Gott sieht nicht, was vor Augen ist, sondern Gott sieht das Herz an. Die Berufung Davids ist, ein König zu werden, ein Herrscher zu sein. Und zwar nicht, weil er sich überhebt, sondern weil er ein Herz hat, das Gott nachfolgen möchte. Also der vierte Stein, um Riesen zu überwinden, heißt Berufung. Was ist mein Platz? Und was ist er auch nicht? Und einen habe ich noch in meinem Tütchen. Der ist jetzt hell, weiß, mit so ein bisschen Schmutz dran. Den könnte man sagen, der könnte jetzt eigentlich auch schwarz sein. Dieser Stein heißt nämlich Gnade. Gnade. Aber Gnade bedeutet eben zum Glück auch reingewaschen zu sein. Wer das Leben von David kennt, der weiß, dass David bei weitem nicht alles richtig gemacht hat. David hat die Ehe gebrochen. Und dann hat er den Mann dieser Frau, mit der er die Ehe gebrochen hat, umbringen lassen, um es zu vertuschen. Und in der Folge ist das gemeinsame Kind gestorben. Und als König konnte er das ja machen. Hat Donald Trump ja gesagt, wenn du mächtig genug bist, kannst du jeder Mädchen, jeder Frau an die Wäsche gehen. Das hat David damals schon beherzigt. Und dann kommt ein Prophet zu ihm und sagt: David, du bist Ehebrecher. Du hast Besitz gestohlen. Du hast ermordet. Und was passiert dann? Dieser David bricht zusammen, geht in Sack und Asche und sagt: Das war falsch. Und ich verdiene eine Strafe. Ich verdiene sogar, dass ich sterbe für den Mist, dass ich andere umgebracht habe. Und aus dieser Umkehr, aus dieser Erfahrung, ich bin schuldig geworden. Ich habe meine Macht missbraucht. Ich habe Fehler gemacht. Ich bin nicht nur Opfer. Ich bin nicht nur der kleine David neben Goliath, sondern als ich Goliath geworden bin, habe ich die anderen unterdrückt. Aus dieser Erfahrung erneuert sich das Herz von David. Es gibt einen Psalm dazu, Psalm 51, in dem kann man das nachlesen, wo er schreibt: Ich bin schuldig geworden und alles in mir ist verkümmert und ist kaputt gegangen. Herr, bitte vergib mir, erneuere mich, schenk mir einen neuen, beständigen Geist. Und dann erfährt David, dass Gott ihm vergibt. Er erfährt Gnade, dass dieses schmutzige Herz ein reines Herz werden kann. Einer der größten Goliaths in unserem Leben ist, dass wir schuldig werden an anderen. Und da kommen wir nicht alleine raus. Der einzige Weg daraus ist
Vergebung zu erleben. Nicht billig im Sinne von, da mache ich immer weiter so, sondern im Sinne von, Gott, ich habe so viel falsch gemacht. Und wenn du mir nicht hilfst, ich weiß nicht, wie ich neu anfangen soll. Und wer da hinkommt, wer das tut, kann erleben, dass Gott Gnade schenkt. Gnade. Veränderung. Und wer diesen Stein erlebt hat, wer erlebt hat, was es heißt, Vergebung zu erfahren, neu anzufangen, dem fällt es dann gar nicht mehr so schwer zu glauben. Weil wenn ich einmal erlebt habe, dass Gott es gut mit mir meint, selbst dann, wenn ich am tiefsten drin war, dann kann ich ihm auch glauben, dass er morgen zu mir hält. Und dann fällt es mir auch gar nicht mehr so schwer zu hoffen, weil ich weiß, in meiner tiefsten und dunkelsten Stunde hat Gott einen neuen Anfang geschenkt, also wird er auch morgen einen neuen Anfang schenken. Und dann fällt es mir auch gar nicht so schwer zu lieben, weil ich weiß, wenn Gott mich liebt, obwohl ich das ausgefressen habe, was gibt mir denn das Recht, irgendeinen anderen zu hassen? Wie viel Grund hätte Gott und haben manche andere Leute, mich zu hassen? Aber er hasst mich nicht. Wer Gnade erlebt hat, weiß, was Liebe heißt. Jesus sagt mal an einer Stelle, wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Und wenn ich verstanden habe, dass Gott mich begnadigt, ist eigentlich auch gar nicht mehr so schwierig zu verstehen, dass er mich beruft, dass er mich an einem Platz gebrauchen kann, weil ich dann verstehe, dass nicht meine eigene Kraft mich dafür super herrichtet, sondern seine Berufung, dass er mit mir was vorhat, dass er mich gebrauchen kann, obwohl ich versagt habe an Stellen. Und dann kann ich das, was von ihm dran ist, auch machen. Dann kann ich vorwärts gehen. Die 5 Steine Davids oder wie man Riesen besiegt. Glaube, Hoffnung, Liebe, Berufung und Gnade. Amen.